Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All About Telemedizin, dem Live-Podcast-Format rund um Digital Health. Mein Name ist Jan Zeckel, ich bin Co-Host und gemeinsam mit Stefan Spieren sprechen wir gemeinsam über aktuelle Themen und Trends der digitalen bzw. hybriden Gesundheitsversorgung. Hallo, lieber Stefan.
Hallo, schön, dass wir wieder hier zusammen sind.
Ja. Das letzte Mal haben wir uns live auf der DEMEA getroffen, haben dort auch eine Folge aufgenommen und wir haben gesagt, wir wollen jetzt das Format auch regelmäßiger machen. Vor dem Hintergrund, es ist wahnsinnig viel in Bewegung und im Umbruch, was die Versorgungslandschaft angeht, und wir wollen das einordnen aus Versorgungsperspektive, vor allen Dingen mit Fokus aus Sicht eines Hausarztes wie dir und auch aus Technologieperspektive, die ich zumindest als Herstellerperspektive einbringen darf und du als, aus Anwendersicht.
Ja, ich meine, es ist, glaube ich, wichtig. Wir haben so viel Bewegung gerade, ob es Gesetze sind, ob es Diskussionen sind, egal in welche Richtung es geht. Ich glaube, man braucht so ein bisschen Einordnung, weil wir beiden sind da jetzt tiefer im Thema, weil wir es halt auch gerne machen. Das ist ja, einer macht es beruflich, der andere macht es vielleicht aus Hobby. Ich mache es total gerne und möchte natürlich auch in eine Richtung gucken. Und wenn man dann einfach immer nur hört, was sich verändern soll, was ich ändern muss, vielleicht sogar auch, dann ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt mal schauen, was es Aktuelles und Schönes gibt.
Ja. Letztes Mal war eigentlich unsere Kernessenz des Gespräches, und du hast das auch sehr klar auf den Punkt gebracht, sagen, es mangelt nicht an fehlender Technologie. Also Technologie ist da, die regulatorischen Rahmenbedingungen sind da. Ne? Da hast du auch deine ärztlichen Kolleginnen und Kollegen eigentlich auch bei der Ehre gepackt und hast gesagt, es liegt jetzt eigentlich an uns Ärzten, das ja umzusetzen. Die Folge heute wollen wir schwerpunktmäßig eigentlich an der Schnittstelle zwischen Arztpraxis und Apotheke diskutieren, denn die assistierte Telemedizin in Apotheken ist schon seit 3 Jahren im Gesetz verankert. Jetzt hat es echt so lange gedauert, bis die Rahmenbedingungen vereinbart sind. Und von daher ganz aktueller Anlass, dem wir uns auch widmen wollen, weil Apotheken ab dem 1. Juli eine Vergütung dafür bekommen, dass sie quasi anbieten, dass ich als Patient in der Apotheke per Videosprechstunde zum Arzt gehen kann, mal ganz vereinfacht formuliert.
Ja, da werden sich bei einigen Ärztinnen und Ärzten vielleicht jetzt die Fußnägel hochrollen. Ich fange mal einen Schritt vorher an. Videosprechstunde ist ja für viele Kolleginnen und Kollegen immer noch leider ein Fremdwort, hätte ich fast gesagt. Und es gibt immer noch die Vorbehalte, kann ich das überhaupt per Video regeln? Es gibt Erkrankungen, da muss ich den Patienten anfangen. Klar, es gibt aber auch ganz, ganz, ganz viele Dinge, da muss ich den Patienten eben nicht anfassen. Und ich glaube, und jetzt mal neutral von meinen Vorbehalten, die ich vielleicht habe, dass ein Apotheker etwas kann oder nicht kann, ich glaube, es ist ein guter Schritt, dass man sagt, wir haben vor der Videosprechstunde, zwischen der Videosprechstunde, zwischen Apothekerarzt oder zwischen Mensch auf der einen Seite von der Kammer und Mensch auf der anderen Seite. By the way, wir beide sitzen heute hier in Berlin und lustigerweise sitzen wir nicht nebeneinander, weil es auch in Berlin gerade nicht mal geklappt hat. Ja, also ähnlich wie das Verhältnis zwischen Arzt und Patient in der Apotheke vielleicht. Ich glaube, wenn dann noch ein Mensch dazwischen ist, der einfach assistiert, unterstützt vielleicht dem Menschen, dem ich dann sagen kann, mach doch mal so oder überleg mal, was wir vorher tun können, bevor der Patient vielleicht in der Videosprechstunde landet, sehe ich das als große Chance, muss ich ganz ehrlich sagen, Richtung Versorgung.
Ja, ja. Also was mich tatsächlich etwas überrascht hat, ist, dass der Aufschrei der Ärzteschaft, meine ich, fast ausgeblieben ist, als jetzt der Schiedsspruch dann auch bekannt gegeben wurde. Ärzteblatt hat sogar aufgerufen, dass die niedergelassenen Ärzte auf die Apotheken zugehen sollen, dass man sich zusammensetzt und schaut, wie kriegt man das organisiert. Hatte ich ehrlicherweise so nicht erwartet, weil normalerweise, um das mal etwas zugespitzt zu formulieren, haben die Ärzte ja eigentlich immer Angst, dass die Apotheken ihnen was wegnehmen. Also Stichwort.
Ja. Haben wir ja schon mal impfen, genau. Gut, dass du es sagst. Ich weiß nicht, ob es noch kommt. Vermutlich kommt es noch, wenn es angekommen ist. Ich will es jetzt ganz vorsichtig ausdrücken. Die Ärztezeitung hat berichtet, ja, vollkommen richtig. Es war zwischendurch der erste Tag. Da hatten wir viele andere Themen, die auch berichtet wurden. Vielleicht gibt es auch nochmal einen Aufschrei, wenn es heißt, oh, jetzt kriegen die Apotheken Geld dafür, dass sie eine Videokamera in ihre Apotheke stellen und die Patienten mit dem Arzt sprechen sollen. Ich würde mir wünschen, dass es keinen Aufschrei gibt. Ich würde es mir eigentlich wirklich wünschen, dass wir da in eine Zusammenarbeit kommen, wie wir es mit dem Impfen auch machen können. Also mir nimmt der Apotheker keinen Patienten weg beim Impfen, mir nimmt der Apotheker auch keinen Patienten weg im Rahmen der Videosprechstunde. Vielleicht bringt er mir eher Patientinnen und Patienten, das kann natürlich auch sein. Und darüber muss man dann diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich hoffe, es gibt diesen Aufschrei nicht. Ich hoffe nicht, dass irgendwelche Verbände jetzt kommen und sagen, um Gottes Willen, wir müssen jetzt wieder kämpfen gegeneinander. Denn eins darf nicht passieren, es wird Veränderungen in der Gesundheitslandschaft geben, die sind auch annonciert, die werden auch mit Vergütung zu tun haben. Und wenn wir uns jetzt noch untereinander in den, sag ich mal, medizinischen Berufen in die Haare kriegen, hätte ich fast gesagt, aber so ist es ja, das ändert jetzt nichts daran, wie es am Ende wird. Wir müssen es jetzt zusammen gestalten.
Ja, ja. Also bei Arztkonsultationen haben wir schon auch vor 3 Jahren angefangen, uns sehr intensiv mit diesem Versorgungspfad zu beschäftigen, weil natürlich braucht man Videosprechstunden-Technologie dafür. Also war das zwangsläufig ein Marktsegment, was für uns von besonderem Interesse ist, auch weil die Apotheken ja auch mit Telepharmazie auch ihre eigene Leistung digital anbieten könnten. Momentan gibt es dafür noch keinerlei Vergütungsgrundlage. Das ist auch der Grund, warum es einfach schlicht und ergreifend noch viel zu wenig bis gar nicht gemacht wird. Aber wir haben uns mit diesem Versorgungspfad assistierte Telemedizin sehr intensiv auseinandergesetzt, haben auch mit vielen Apotheken dazu gesprochen. Und die Offenheit, also gerade bei den Apotheken, war sehr groß, weil auch die viele Patienten wegschicken müssen, die eben ein verschreibungspflichtiges Medikament brauchen, die gerade in den Ballungsgebieten dann eben in die Notaufnahme gehen. Also auch mit Sicht auf Patientensteuerung ist das aus unserer Einschätzung eine sehr wertvolle Maßnahme.
Ja, ich glaube, man muss da so ein bisschen trennen. Also wir können uns jetzt die Haare in der Suppe suchen, was wir ja immer wunderbar können, und sagen, ja, da kommt jetzt ein schwerstkranker Patient in die Apotheke, und der Apotheker soll ihn behandeln. Ich sage es bewusst jetzt so zugespitzt. Das ist natürlich Quatsch. Und ich glaube auch, dass kein Apotheker Spaß dran hat oder auch das Risiko gar nicht auf sich nehmen will, wenn ein Patient mit einer hypertensiven, also mit einem hohen Blutdruck, mit so einem roten Kopf in die Apotheke kommt, kriegt kaum noch Luft. Da wird kein Apotheker sagen, auch kein Thema, kommen Sie mal in meine Telekabine, da können wir alles machen. Ich glaube, es geht um die Fälle, wo Patientinnen und Patienten, wie du es schon richtig sagst, samstags, die habe ich ja auch, wenn ich in der Notdienstsprechstunde bin, kommen und sagen, ja, meine Tabletten sind sehr. Oder, keine Ahnung, ich brauche Augentropfen, ich habe eine Entzündung in der im Auge. Das sind Dinge, die kann man hervorragend über Telemedizin steuern und dafür sorgen, dass diese Patienten eben nicht mit solchen, ich will nicht sagen Bagatellen, weil eine Bindehautentzündung ist nicht unbedingt eine Bagatelle, aber es geht mir einfach darum, dass genau diese Patienten, und wenn es nur in meinem Dienst 10 Patienten sind, die nicht in die Notfallpraxis, nicht in eine Notaufnahme gehen, dass diese Patienten wohnortnah an der Apotheke, in der Apotheke oder auch von mir aus, man kann ja fair sein, der Patient könnte auch eine Videosprechstunde von zu Hause aus machen können. Und ich glaube, das müssen wir jetzt endlich mal denken. Man muss natürlich so einen kleinen Einschub bringen. Es gab ja eine schöne Untersuchung, wo man geguckt hat, wie nah sind Apotheken an Menschen. Und da kam jetzt nicht unbedingt raus, dass Apotheken näher an Menschen sind als Ärztinnen und Ärzte. Aber das spielt aus meiner Sicht auch gar keine Rolle. Es muss ja als Gesamtsystem betrachtet werden. Und ich komme mal vom Land, in den Orten, wo jetzt vielleicht kein Arzt ist, aber eine Apotheke, oder wo eine Apotheke ist und der Arzt gerade nicht da ist, macht das doch wunderbar Sinn. Wir haben ja im Rahmen unseres DIVA-Projektes einen ähnlichen Ansatz, wo wir einfach sagen, wir nehmen einfach Menschen, die anderen Menschen mit Technik, Technologie, Telemedizin helfen, einen Arzt aufzusuchen oder an einen Arzt zu kommen. Und das ist in den Apotheken jetzt der gleiche Gedanke. Und dem sollten wir uns öffnen. Klar, mit klaren Spielregeln. Da mache ich mir aber wirklich, ich sage es ausdrücklich nochmal, keine Sorgen. Wir haben es beim Impfen doch auch gesehen. Also die Apotheken um mich herum haben auch geimpft. Und wenn dann ein Patient dabei war, der eine komische Vorgeschichte hat, ich sage das bewusst jetzt so, also wo der Apotheker sagte, nee, den kann ich nicht mal eben impfen. Dann hat der Apotheker ohne Probleme gesagt, ey, Sie müssen zum Arzt gehen. Das haben die Patienten dann auch gemacht. Also von daher, ich glaube, die wissen schon, wo ihr, klingt böse, aber der Apotheker weiß schon, wo er sitzt, wo sein Platz ist.
Ja, und also wir wollen ja das Format auch immer interaktiv gestalten. Daher gerne, wenn es Fragen, Anregungen gibt, dann gerne in die Kommentare posten. Wir greifen das dann hier auch im Rahmen unserer LinkedIn-Live-Session mit auf. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt, Stefan, den wir auch besprechen sollten im Rahmen der assistierten Telemedizin, ist natürlich die Frage, also wie ist der Prozess aufgebaut, um eben zu vermeiden, dass es dann eine angebotsinduzierte Nachfrage gibt. Ne? Also ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, der sicherlich auch dann in den Regelungen Niederschlag finden wird, dass es eben nicht, ich sag mal, ich geh in die Apotheke, drücke auf den roten Knopf und dann erscheint da dein Arzt und dann geht's los.
Also ich bin froh, dass du das sagst, das ist ein Thema. Das Thema sehen wir ja auch in den Arztpraxen, je besser ich erreichbar bin, umso mehr Fragen werden mir gestellt. Ja, also ich habe ein höheres Angebot, also kann man mich auch besser quasi kontaktieren. Das ist ein Thema. Andererseits muss man sich die Frage stellen, warum ist das so? Warum werde ich jetzt so viel zu bestimmten Fragen kontaktiert oder warum geht der Patient jetzt in die Apotheke und will da assistierte Telemedizin machen? Da muss man sich umgekehrt ja überlegen, liegt es vielleicht daran, dass entweder Patientinnen und Patienten nicht wissen, wie man mit gewissen Dingen umgeht, ja, mit einem Schmerz, mit einem Kopfschmerz, mit einem roten Auge oder mit einem verspannten Nacken. Ja, also sprich, haben wir die Patienten irgendwie nicht richtig oder gut genug informiert, wie gewisse Dinge zu handhaben sind? Gibt es da nicht mehr die Oma, die gesagt hat, bei Fieber machst du mal Wadenwickeln? Das ist das klassische Beispiel. Und ich glaube, dahin müssen wir denken. Also es scheint ja offensichtlich die Nachfrage zu geben, sonst wäre sie nicht da. Ich sehe das ja in meinen Videosprechstunden, die ich mache, auch. Und die sind manchmal sehr kurz. Ich denke mir manchmal auch, warum fragt ihr mich? Das müsste man doch wissen. Ich glaube, man muss da einen Schritt nach vorne gucken und sagen, lass uns das doch mal machen. Wir gucken mal, mit welchen Fragen Menschen auf Apotheken zugehen. Und lass uns dann überlegen, wie kann man denn diese Fragen dann nicht mehr durch einen Apotheker beantworten lassen, sondern durch entweder Schulung von Patientinnen und Patienten, Gesundheitsedukation wäre das Stichwort, oder durch vielleicht Technologie, die diese Fragen auch schon beantwortet.
Ja, also ist ja eine Apotheke deutlich niedrigschwelliger erreichbar als die Arztpraxis in der Regel, nicht nur alleine auch durch deutlich verlängerte Öffnungszeiten, hat natürlich auch weniger Termingeschäft, obgleich er auch offene Sprechstunden anbietet und Akutsprechstunden. Also genau das tun ja Apotheken heute schon, ne? Und was eben fehlt, ist dann ja aber genau für die Patienten, die dann wirklich auch einen ärztlichen Kontakt benötigen, da diese Anschlussversorgung direkt sicherzustellen. Also das soll ja die assistierte Telemedizin zukünftig erreichen. Als einen wesentlichen Aspekt ist ja auch vorgesehen, vor einer Videosprechstunde bei unbekannten Patienten muss ein strukturiertes Ersteinschätzungsverfahren noch vorgeschaltet werden. Also da wird dann auch mit Software unterstützt, ja auch digital triagiert, um auch wirklich sicherzustellen, dass es ein telemedizinisch behandelbarer Fall ist und am Ende auch die Dringlichkeit dafür besteht, dass ein Arztkontakt notwendig ist. Also ich glaube, durch dieses mehrstufige Kanalisieren und Steuern der Patienten kann am Ende, denke ich, schon auch sichergestellt werden, dass in den ärztlichen Videosprechstunden auch wirklich nur die Patienten ankommen, die da auch hingehören. Also Frage ist, deckt sich das mit den Erfahrungen, die du in eurer Praxis hast?
Jein, aber ich glaube, bei mir in der Praxis ja was anderes. Da wissen die Patienten ja, sie kriegen mich und sie sind ja auch im Praxissetting und wenn sie bei mir eine Videosprechstunde buchen, ob es das jetzt sinnvoll ist oder nicht, dann haben sie mich. Und das Thema, dieser rote Knopf, den würde ich gerne mal aufnehmen. Das hast du richtig gut gesagt, weil ich glaube, das muss man den Patientinnen und Patienten auch einfach erklären, dass sie halt, genau wie du gesagt hast, nicht hinkommen und sagen, keine Ahnung, beim Spieren ist gerade, kriege ich gerade keinen Termin, dann gehe ich halt in die Apotheke zwei Straßen weiter, drücke auf den Knopf und dann habe ich irgendeinen Arzt. Erstens glaube ich, dass Patientinnen und Patienten das gar nicht wollen. Also kommt immer auf die Erkrankung an. Und wenn ich mal den Kommentar gerade sehe, den wir da bekommen haben zu chronischen Erkrankungen, ich glaube, chronisch erkrankte Patienten gehören da auch nicht hin. Chronisch erkrankte Patienten gehören zum Hausarzt. Natürlich wird auch ein chronisch erkrankter Patient mal einen Notfall oder einen Akutfall haben. Dann kann er vielleicht auch über die Apotheke quasi den Arzt kontaktieren wollen. Aber ich glaube dann, und da sind wir jetzt gerade bei der Schwierigkeit, dann wäre es halt einfach durchaus sinnvoll, wenn die Apotheke, der Apothekerin, die Apothekerin oder der Apotheker quasi eine Möglichkeit hätten zu sagen, Sie sind beim Dr. Müller oder Dr. Meier eigentlich in Behandlung, ich kann bei Ihnen schon mal den Blutdruck messen, ich kann von mir aus Blutzucker bestimmen, also alles, was so irgendwie möglich ist, kann auch den Puls, alles, was der Apotheker machen kann, Die Daten kann ich dem Arzt schon mal schicken und ich kann dann mal fragen, ob der Arzt entweder jetzt heute im Laufe des Tages per Video mit Ihnen sprechen möchte. Vielleicht sagt der Arzt aber auch oder auch das Triagierungstool, weißt du was, bei den gerade erhobenen Parametern musst du sofort hin. Und dann könnte man aber auch sagen, die Apotheke hat ja schon Vorleistungen gemacht, also Untersuchungsbefunde erhoben. Ist ja für mich total wichtig, da muss das meine MFA in der Praxis nicht mehr machen. Also, ne, wenn das schon gemacht ist. Und ich glaube, da ist zumindest meine Hoffnung, dass wir in die Richtung denken können. Personal ist immer ein Thema in jedem Betrieb. Warum denn nicht, wenn doch schon Daten erhoben wurden vom Apotheker? Warum können die nicht zum Arzt? Und dann macht Sinn.
IPA soll ja genau in diese Richtung weiterentwickelt werden, ja. Also auch das ist ja vorgesehen jetzt in den Entwürfen, dass in den Gesetzesentwürfen, dass auch der IPA-Zugriff für die Apotheke erweitert wird und damit auch entsprechend, also nicht nur Zugang, also nicht nur Leserechte, sondern auch Schreibrechte erteilt werden, ja, auch rund um den elektronischen Medikationsplan. Also das ist ja aus meiner Sicht die Riesenstärke des Konzepts. Ich habe die pharmazeutische Kompetenz der Apotheke, gerade bei Patienten mit Polymedikationen, ein absolut essentielles Thema und kann dann eben bedarfsgerecht die Expertise der ärztlichen Kollegen mit dazu nehmen. Also das findet ja heute auch schon statt. Ja, häufig sind ja Arzt und Apotheke auch sehr eng miteinander verbunden für ihre Patienten. Nur jetzt haben wir die Chance, das wirklich auch fast zeitgleich hinzukriegen. Und ich glaube, darin liegt eine riesige Chance, auch wirklich stärker in Richtung patientenzentrierte Versorgung zu kommen. Denn auch das sehen wir natürlich auch in unseren ganzen Projekten. Also auch wenn die Videosprechstunde sehr niedrigschwellig ist, wir müssen auch ganz klar konstatieren, wir haben etwa ein Viertel bis ein Fünftel der Bevölkerung, die auf Assistenz angewiesen sind, auch bei der Nutzung digitaler Medien. Ich glaube, hierfür ist es extrem wichtig, entsprechende Lösungen anzubieten, wie die assistierte Telemedizin.
Ich glaube übrigens nicht, dass das etwas von Dauer sein wird, wenn ich es mal so provokativ quasi hier in den Raum stellen darf. Wenn du sagst, wir haben ein Viertel der Menschen, die das nicht können, ich glaube, das ist zu viel, weil ich habe eine Hausarztpraxis und bei mir machen das viele, 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 viele Patienten, die glauben, es nicht zu können. Die haben eine Anleitung erfahren von uns, von meinen Mitarbeiterinnen, und plötzlich können sie das. Selbst heute Morgen in meiner Videosprechstunde war ein Patient, der, dann geht die Kamera an und macht der, oh, ich dachte gar nicht, dass es so gut funktioniert, ist ja total cool, mache ich jetzt immer. Hat er aber nur gemacht, weil die Mitarbeiterinnen ihm in der Praxis erklärt haben, nimm dein Handy, drück auf den Link und es funktioniert. Und ich glaube, deswegen, wenn man das so, ne, assistierte Telemedizin, es ist ja eine Art von Kompetenzförderung der Patientinnen und Patienten. Und von daher glaube ich, wir können uns jetzt vielleicht, wird es Ärzte geben, sich darüber aufregen. Aber ich glaube, es ist eigentlich nur eine Kompetenzsteigerung der Patientinnen und Patienten. Und dass du sagtest, ein Fünftel, ich glaube weniger. Aber ich glaube, das wird eher noch sich reduzieren. Und die Menschen, die vor 10 Jahren, sag ich mal, 60 waren, sind jetzt 70, die haben alle ein Handy, die können das. Wir werden immer Menschen haben, die irgendwas nicht können oder insbesondere irgendwas nicht wollen. Das habe ich ja in der Praxis auch. Ja, ich will das aber nicht. Ich will das nicht digital. Ja gut, muss ja nicht. Okay, du hast einen Beruf, wo ich digital arbeiten muss, aber es wird nicht mehr so viele Berufe geben, wo Digitalisierung gar keine Rolle spielt. Ja? Ja. Und ich glaube, für die brauchen wir halt dann diese Restanlaufstellen. Ich nenne es jetzt mal so. Das kann man sich auch als Gesundheitskiosk vorstellen. Das kann man sich auch als irgendeinen Automaten vorstellen, wie wir das in asiatischen Ländern können. Aber warum denn, wenn wir Apotheken haben, die das auch können, wo wir Menschen haben, die anderen Menschen etwas erklären.
Also ich glaube, dass diese Lotsenfunktion, die ja dadurch auch dann noch stärker ausgeprägt wird bei den Vorortapotheken, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig wird. Mhm. Zumal ja auch die integrierten Notfallzentren kommen. Ne? Also auch dort haben wir die Situation, Patienten sollen weitergeleitet werden, die nicht akut, also im Sinne einer Notfallversorgung sind. Und auch die kommen vor allen Dingen, wir arbeiten ja auch mit Krankenhäusern zusammen und kennen sehr gut Belastungsprofile von Notaufnahmen. Die kommen dann in der Regel nämlich auch genau dann, wenn die Hausarztpraxen nicht geöffnet haben, aber die Apotheke gegebenenfalls noch da ist. Und ich glaube, wenn man sich dieses Gesamtbild vor Augen führt, dann entsteht da durchaus eine sinnvolle Steuerungslogik, die aber auch eine Mitwirkung eben aller Beteiligten also nötig und notwendig macht.
Aber genau da sind wir wieder, wenn du sagst Mitwirkung, wir müssen das kommunizieren. Jetzt kommt da wieder die Frage aus der Ärzteschaft, kommt die immer, wer erklärt das den Patienten? Ne? Das ist immer das Lustige an der Sache. Ist ja mit der elektronischen Patientenakte das Gleiche gewesen. Ja, da müssen ja die Krankenkassen alles den Patienten erklären. Also letztlich wollen wir Entlastung schaffen. Wir wollen die richtigen Patienten in der Praxis haben und nicht die, die vielleicht auch in der Apotheke sich ein, sag ich mal, Nasenspray holen können. Und ich glaube, da ist der Aspekt Steuerung mit digitaler, technologischer Unterstützung so extrem wichtig, aber immer noch mit einem Menschen dazwischen. Und deswegen macht es den Apotheker, die Apothekerin da so wertvoll. Weil ich bin Technologiefan, ich glaube auch, dass Technologie, also ich glaube nicht, ich weiß auch, dass Technologie weniger Fehler macht als Menschen. Also die Triagierung, die sonst bei mir vorne am Tresen von MFAs stattfindet, die kann aus meiner Sicht auch problemlos, natürlich gibt es Probleme, Klammer zu, auch durch Technologie gemacht werden. Und wenn ich da den Apotheker noch zwischen sehe, dann finde ich, läuft das mit der Steuerung super. Und du hast gerade diese Zeiten angesprochen, ne? Samstags morgens. Ärzte haben zu in der Regel, Apotheken haben offen. Oder, keine Ahnung, abends 19 Uhr. Ärzte haben zu, Menschen kommen von der Arbeitsstelle und brauchen irgendwas aus der Apotheke. Keine Ahnung, weil sie den ganzen Tag Kopfschmerzen hat oder weil die Nase jetzt läuft. Apotheken haben noch geöffnet. Ich glaube nicht, dass nachts irgendwann um 3 Uhr irgendein Patient mit heftigsten Bauchbeschwerden in die Apotheke geht und dort sagt, ich habe heftige Bauchschmerzen. Das wissen die Patienten schon. Fällt mir gerade der der Kommentar hier auf von Andreas Lenz. Wer hat den Menschen Amazon erklärt? Ja, lieber Andreas, geiler Kommentar. Richtig, das hat ihnen keiner erklärt. Die haben es irgendwann gemacht, weil es so geil und einfach ist. Gar keine Frage. Und das haben ja auch schon andere versucht. Andererseits war es ja auch nicht einfach nur da. Ja, und wenn man an diese Multimarktplätze sich daran denkt bei Amazon, das haben auch nicht viele verstanden. Aber man muss es erklären, weil Amazon musst du nicht erklären, weil die Menschen halt wissen, dass sie, wenn sie sich irgendwas kaufen wollen, irgendeine Schraube in einer bestimmten Größe, die kriegen sie halt nirgendwo, die kriegen sie vielleicht im Baumarkt, der hat sie auch nicht, dann bestellen sie bei Amazon. Aber Medizin hat einen Unterschied, Gesundheit und Gesundheitsversorgung in Deutschland. Da ist es halt so, dass Menschen zumindest in den letzten mindestens 20 Jahren so, sag ich mal, gesteuert wurden, wenn man das Wort hier nochmal nennen darf, dass sie eben alles immer zu jedem Zeitpunkt, wann sie wollen, bekommen. Das hat ja damit schon aufgehört, das sind wir gleich beim nächsten politischen Thema, als es diese primärärztliche Steuerung nicht mehr gab. Die hat man ja irgendwann 2004, meine ich, aufgehoben und gesagt, geht hin, wohin ihr wollt. Jetzt kommt sie wieder. Und die Menschen haben aber die letzten 20 Jahre halt gelernt, ich kriege alles überall sofort. Und das muss man ihnen erklären, dass das halt in einer Apotheke mit assistierter Telemedizin beispielsweise nicht der Fall ist.
Ja, aber ich finde das Zielbild trotzdem gut, dass es so einfach eigentlich sein muss, wie auf Amazon zu bestellen. Also weil die Customer Experience, die ist ja wirklich exzellent. Ja, und ich finde, das sollte der Nordstern sein, den wir auch bei der Entwicklung digitaler Versorgungslösungen für uns auch haben. Und würde gerne hier nochmal auch einen weiteren Kommentar aufgreifen, der reingekommen ist, weil der auch ein Stück weit das tangiert, was ich erwähnt habe, mit Blick Einbau des Ganzen ins neue Notfallgesetz. Also genau das soll aus meiner Sicht ja auch kommen. Also die kassenärztlichen Vereinigungen sollen ja auch verpflichtet werden, einen 24/7 Videosprechstunden Bereitschaftsdienst vorzuhalten. Und am Ende muss man sagen, genau den könnte man natürlich auch in eine Apotheke schalten, zu der Zeit, wo die niedergelassenen Ärzte eben nicht mehr geöffnet haben. Also ich glaube, da ergibt sich zumindest in meiner Vision eine ganz neue Möglichkeit auch für Kooperation zwischen Organisationen, die heute noch gar nicht so sehr miteinander in der Vergangenheit eher gegeneinander gearbeitet haben, die jetzt gezwungen werden, sich an einen Tisch zu setzen und sagen, wie wollen wir eigentlich Versorgung gemeinsam organisieren?
Kurz nur einmal zur Einordnung, die Problematik bei diesem 24 Stunden rund um die Uhr Notfalldienst, den es geben muss, soll, ist halt, wo sollen die Menschen herkommen, die das quasi machen sollen? Da müsste ich quasi meine normale Praxis an dem Tag schließen. Zumachen, weiß ich nicht. Aber das will ich gar nicht hier diskutieren. Ich glaube, man muss das in der Gesamtheit, genau wie du es sagst, denken. Man muss es genau so, wie du es sagst, denken und sagen, auch diese Bindehautsache, ja, dann schieben wir halt die Patienten, die erstmal ein, ich sag's mal vorsichtig, ein Nichtarzt, jemand, der jetzt zwar gesundheitlich, medizinisch ein Professional ist, aber halt ein Nichtarzt ist. Es kann übrigens auch eine MFA sein. Ob es eine Apotheke sein muss, ist das andere. Kann man darüber diskutieren. Entsprechend irgendwo anders hin. Übrigens, es passiert auch jetzt schon so. Es ist ja jetzt schon so in einigen kassenärztlichen Vereinigungen, dass wenn man dort die 116, 117 wählt, und die kann man ja auch rund um die Uhr anrufen, dass man da mit entsprechend leichten Erkrankungen oder zumindest entsprechend triagierten Erkrankungen erstmal zu einem Videoarzt kommt. Und ich glaube, das ist etwas, das müssen wir weiter verfolgen. Und dann schließt sich wiederum der Kreis, wenn die Patienten selbst im Notfall videoassistiert oder videogesteuert behandelt werden. Und da ist übrigens auch mal ein Mensch zwischen, ist ja einer von den Disponenten von der F6, F7 zwischen, der sagt, Herr Zeckel, passen Sie mal auf, das, was ich jetzt alles bei Ihnen am Telefon hier rausgekriegt habe, im Prinzip können Sie das auch per Videosprechstunde machen, das ist okay für Sie. Ja? Und da schließt sich der ganze Kreis. Und ich glaube, genau dann wird Versorgung besser und wir haben die richtigen Patienten beim Live-Arzt in der Praxis.
Ja, also wir dürfen ja auch in diesen Projekten auch mitwirken. Wir liefern auch die Technologie für die digitale 116, 117 beispielsweise für die KV'en in Bayern und Baden-Württemberg gemeinsam mit unserem Partner der Vita Group dort. Und genau das ist am Ende ja ein Puzzlestück, zu sagen, ich habe ohnehin einen Telearzt im Bereitschaftsdienst. Und den dann quasi an andere Kanäle anzudocken, ist ja relativ einfach. Ne? Wichtig ist erstmal nur, dass das Grundangebot steht. Und also meine ganz einfache These und Forderung ist da ja tatsächlich zu sagen, eigentlich warum haben wir kein bundesweites Telemedizinzentrum? Ja? Also warum muss jede KV ihren Bereitschaftsdienst, vor allen Dingen den telemedizinischen Bereitschaftsdienst, eigenverantwortlich organisieren? Warum gibt es da nicht jetzt auch in Anbetracht der Versorgungssituation und der Engpässe, die wir haben, eine Initiative zu sagen, es gibt ein nationales Telemedizinzentrum, ja, und wir bauen das übergreifend auf, weil Regionalität bei Telemedizin macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und also insofern, ich glaube, wir müssen aus diesem Klein-Klein, ich sag mal, rauskommen und wirklich viel stärker national denken, was auch die Grundversorgung angeht.
Wir beide sind aber auch gar zu weit vorne, weil für mich ist klar, es stehen Informationen dann in der elektronischen Patientenakte. Jetzt kommt der eine oder andere und sagt, ja, aber der eine Patient hat keine, der andere hat auch keine. Wir halten uns dann immer an diesen Ausnahmefällen auf. Der eine hat kein Handy, der kann da nicht teilnehmen, das ist korrekt, aber selbst wenn nur die Hälfte aller Patientinnen und Patienten, und es sind über die Hälfte, sind eher 70-80%, ich würde sogar sagen über 90%, die ein entsprechend fähiges Endgerät haben, wüssten, dass man sagen kann, ich klicke mich bei der 116, 117 durch und ich kriege den Arzt irgendwie, fürchterlich egal, wo der Arzt ist. Ich glaube, dann wäre schon viel geholfen. Wir haben ja den Föderalismus, deswegen haben wir immer noch die Thematik mit, jede KV muss es machen, wie sie es für richtig hält, wie die Bundesländer das ja auch tun, gar keine Frage. Ist vielleicht auch gar nicht schlimm, dann haben wir dadurch so ein bisschen, sag ich mal, Heterogenität und haben nicht alles gleich. Hat Vor- und Nachteile alles. Und die einen KV, und du hast ja gesagt, sind schon schneller auf dem Weg, KV Niedersachsen, KVWL, gar keine Frage. KVWL war immer schon ganz vorne und hat diese Technologien auch den Patientinnen und Patienten, auch den Ärzten gezeigt. Ich bin dann wieder bei dem Thema, was ich immer sage, es ist jetzt unser Job. Wir müssen uns öffnen und sagen, wir machen Telemedizin. Ich glaube, wenn wir das in der normalen, regulären Sprechstunde integrieren, dann ist es danach auch gar kein Problem mehr. Vermutlich kommt es umgekehrt. Vermutlich wird es so sein, die Apotheken machen es uns jetzt quasi vor. Es ist peinlich, wenn man sagen muss, aber sie werden es uns vormachen. Apotheken haben uns auch bei den KIM-Adressen ganz viel vorgemacht. Wir haben KIM-Adressen schon ewig. Ja, und plötzlich sind die Apotheken mit dabei und können Rezepte hin und her schicken. Und zack, wird KIM ein ganz anderes Erlebnis. Es geht noch viel besser mit dem Erleben, ist mir auch klar. Aber ich glaube, das sind Punkte, wenn halt die eine Gruppe nicht will, muss die andere Gruppe halt, ja, ich hätte fast gesagt, überholen. Letztlich geht es um die Versorgung. Und Patientinnen und Patienten sind nicht unser Problem. Ich greife den Kommentar von Amazon nochmal auf. Ich glaube auch nicht, dass dadurch, dass wir Telemedizin schaffen oder mehr Angebot schaffen, was du eben auch sagtest, eine angebotsinduzierte Nachfrage, glaube ich jetzt nicht, dass, wenn wir es richtig reagieren, das ein Problem wird.
Ja. Also wir sind ja auch immer wieder mit dem Thema konfrontiert, auch von vielen deiner Berufskollegen, die sagen, Videosprechstunde geht gar nicht, ist gar nicht echte Medizin, ich muss den Patienten ja sehen und anfassen. So, lass uns mal darüber reden, zu sagen, was ist dann eigentlich so ein behandelbares Fallspektrum im Rahmen einer Videosprechstunde? Also
Alles.
wo
Alles.
liegen die Grenzen?
Ich bin bei alles. Also ich bin immer bei alles, ich bin nicht bei Grenze. Warum sage ich das auch so provokativ? Das Erste, was wir im Studium lernen, ist mit Patienten sprechen. Fragen stellen. Wo haben Sie Beschwerden? Das Problem einer Sache ist nur, im Laufe deines Studiums lernst du so viele Geräte kennen und landest ja irgendwann im Krankenhaus, wo du als allererstes nicht mehr dir den Patienten anschaust und mit ihm sprichst, welche Beschwerden haben Sie überhaupt? Erklären Sie das mal. Wie lange haben Sie das? Können Sie den Arm hochheben? Können Sie das nicht? Können Sie mir mal die Stelle zeigen oder nicht? Kann ich mal drauf gucken? Ne? Blickdiagnose. Sondern wir machen Folgendes, wir schmeißen die Patienten oder stellen den Patienten alle unsere Geräte vor, so sage ich das immer. Und das müssen wir wieder lernen. Also das muss meine Generation Ärzte wieder lernen, das muss die ganz neue Generation als allererste lernen, weil die werden mit Telemedizin sich mehr beschäftigen müssen. So, und zu deiner Frage, wo sind die Grenzen? Die Grenzen, die gibt es. Ich habe auch hin und wieder Patienten in der Videosprechstunde, wo ich sage, ey, du musst jetzt vorbeikommen. Ich muss dich sehen. Ich muss da jetzt dran fassen. Das gibt es. Das habe ich aber vielleicht zweimal im Monat. Das andere wissen die Patienten schon selbst. So, sind ja alles Patienten. Auch hier, wir sind ja selber auch Patienten. So dumm wir jetzt vielleicht einen Patienten sehen wollen, dass er keine Gesundheitskompetenz hat. So klug ist er aber zu wissen, wenn er einen Herzschmerz hat, wenn er Luftnot hat, dass er in ein entsprechendes Krankenhaus geht mit einer Herzexpertise. Der würde ja niemals in ein urologisches Krankenhaus gehen, wenn er Herzschmerzen hat. So. Und von daher kann man eigentlich viele, 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 viele Patienten, viele, viele, viele Dinge mindestens vortriagieren. Und wenn man sie vortriagiert, wäre doch super, dann sind die Patienten, da sind wir wieder beim gleichen Thema, vorparametrisiert. Ich sage bewusst jetzt nicht voruntersucht, sonst kommen wieder Kollegen und sagen, ein Apotheker kann nicht vernünftig untersuchen oder ein Nichtarzt kann nicht vernünftig untersuchen. Ich sage mal, er hat Parameter erhoben und anhand dieser Parameter kann ich dann schon sagen, er muss jetzt in X oder Y Praxis oder muss halt in Krankenhaus oder in Praxis. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Deswegen sehe ich auch gar keine Grenze bei der Telemedizin oder
Ja.
Videosprechung.
Genau, also weil selbst wenn keine Diagnose möglich ist, ist klar, was ist eigentlich die nächste Versorgungsebene. Das kann dann auch eine Eigenbehandlung sein, mit einem im Zweifel dann wieder OTC-Präparat oder eben im Zweifel doch die Empfehlung in das nächstgelegene Spezialkrankenhaus sich zu begeben.
Diese zwei Wege gibt es und die kriegt man halt wunderbar raus. Also wir können jetzt noch über Terminsteuerung reden, ja, auch ein Riesenthema, was kommen wird, was kommen muss. Auch da muss man sich die Frage stellen, wenn ich als Hausarzt einen Patienten jetzt zu einem Gastroenterologen überweise, dann bin ich mit meinem Latein am Ende, sonst würde ich ihn dann nicht hin überweisen. Sei denn, ich habe keinen Bock auf den Patienten, ja, auch sowas soll es ja geben. Aber da muss man sich auch die Frage stellen, inwiefern macht es Sinn, dass bevor der Patient den Gastroenterologen sieht, mir vielleicht Regeln gegeben werden. Regel ist ein böses Wort, will ich immer als Arzt nicht hören, was ich vorher mit so einem Patienten zu machen habe, bevor der zu einem Spezialisten geht. Ja, da kann es bestimmte Laborparameter geben, da kann es bestimmte Formalitäten geben. Und ich bin Hausarzt, es kommt alles auf mich zu. Weil das aber auf mich zukommen muss, damit wir eine Steuerung hinkriegen, muss ich sehen, dass ich auch in meiner Praxis die Menschen, die ich nicht sehen muss, ja, Klammer auf den Nasenspray-Patienten, Klammer zu, woanders halt behandeln, parametrisieren lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, aber da brauchen wir noch Zeit. Wir beiden sehen das. Also das ist für mich ein ganz klares, wo das hinlaufen wird. Da müssen wir uns Mühe geben, dass das auch viele, viele, viele Kollegen noch in Richtung, sag ich mal, Versorgung denken.
Wir probieren gerade auch sehr viel Technologie aus, ja, um vielleicht auch nochmal eine weitere Perspektive reinzubringen, also auch rund um Diagnostik. Du hast gerade Parameter angesprochen. Mittlerweile kann ja durch Technologie über die Stimme und auch über, sagen wir mal, ein Videosignal ja auch Vitaldaten erhoben und ausgewertet werden. Also wir sind da eigentlich ganz optimistisch, dass wir bis Jahresende auch bei uns in die Videosprechstunde, quasi ins digitale Wartezimmer, solche Lösungen implementieren, die den Puls, den Blutdruck messen, weitere relevante Biomarker erheben die auch als Medizinprodukt zugelassen sind. Also die Messwerte sind genauso gut wie die Blutdruckmessung mit einer Manschette. Mhm. Und das erweitert natürlich auch nochmal das Spektrum an Daten, die sehr niedrigschwellig und einfach zur Verfügung stehen. Und da wäre eigentlich unser Ziel, das immer weiter auch in das Wohnzimmer des Patienten zu verlagern. Ja,
also danke, dass du sagst, genau.
Da eigentlich anzusetzen. Ja. Ja, und das natürlich auch Themen rund um, wenn man an den Rettungsdienst denkt. Ja, also auch an der Stelle, die nehmen Patienten mit, dann wird, um dann diese ganzen Untersuchungen nochmal zu machen, also auch diese Triage dort zu implementieren. Also das sind aus unserer Sicht dann logische weitere Entwicklungsschritte, die eigentlich kommen müssen, dass wir auch versuchen, Patienten aus den versorgenden Einheiten, sei es Praxis, Apotheke, Krankenhaus, dass die gar nicht erst dahin gehen, sondern in die Lage
versetzen. Aber rauszuhalten.
Ja.
Ja. Das will doch der Patient. Wir sind schon wieder bei Amazon, ne? Das willst du doch. Du willst doch nicht an der Schlange stehen in der Kasse und bezahlen. Du willst doch das vom Sofa aus bestellen. Genauso willst du auch, wenn du irgendwie ein Problem hast, wo du als Patient, das kannst du einschätzen als Mensch, als Patient, willst du zu Hause Parameter erheben? Ist ja mal egal wie, ne? Du willst sie zu Hause erheben und willst eine Einschätzung. Und wenn wir uns da jetzt sperren, mit Verlaub, was machen denn Patienten? Die kaufen sich Wearables, ob die jetzt zugelassen sind oder nicht. Die erheben Parameter und schicken diese Analysedaten, diese Parameter, die sie erhoben haben, wohin? In irgendeine KI. Dann haben wir eine Schatten-KI-Beurteilung. So, was haben wir dann? Haben wir noch mehr Mist. Also müssen wir uns da dran geben, damit eben diese Verwirrung bei den Patienten dann nicht entsteht. Ich habe nur eine Sache, die müssen wir eben einmal ansprechen. Der Schneider spricht an, wie läuft mit der Abrechnung? Ja, das ewige Thema, wie kommen Sachen irgendwo hin? Ja, das geht alles per logischerweise Datenaustausch. Da gibt es Technologien, die dann besser werden. Aktuell ist es noch manuell. Aktuell musst du dann halt Versichertennummer und Krankenkassennummer transportieren. Aber da ist ja Gematik, KBV und alle auf dem Weg, dass das besser wird, das Verfahren, was da kommen wird. Von daher sehe ich da auch keinen Hinderungsgrund, das dann nicht zu tun oder zu tun.
Ich glaube, die wichtigste Nachricht ist, also die Leistungen sind heute alle abrechenbar. Also Videosprechstunden sind Teil der Regelversorgung. Und mit den Stammdaten und der Versicherungsnummer kann dann auch der Telearzt entsprechend abrechnen. Und das Verfahren, was die Gematik da jetzt entwickelt hat, den wunderschönen Namen POP.
Ich sage es aber nochmal ganz klar, also auch für Herrn Schneider, weil die Frage ist mir jetzt die letzten Tage mehrfach irgendwie begegnet. Man kann ein E-Rezept ausstellen, wenn man die Stammdaten des Patienten hat, also Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, die Nummer der Krankenkasse und die Versichertennummer des Patienten. Das reicht. Mehr brauche ich nicht. Und jetzt kann man sich darüber unterhalten, ist es viel Arbeit, das in ein Praxiserwartungssystem einzutippen? Jein. Also es dauert 15 bis 20 Sekunden, es nervt. Und dieses Pop-Verfahren, was jetzt kommt, wird das entsprechend vereinfachen.
Ja. Aber auch hier gilt wieder, wie ich gelernt habe, weil wir beschäftigen uns ja auch damit, ob wir das bei uns mit integrieren. Ja, du brauchst eine spezifische App. Du brauchst ein NFC-fähiges Handy und eine NFC-fähige Gesundheitskarte und musst dich noch 2000 Mal irgendwo
authentifizieren. Lieber Jan, das habe ich auch gestern wieder gehört. Also gut, dass du es sagst, sonst sagt da irgendeiner, sie haben es nicht gesagt. Ja, die Patienten bezahlen doch alle kontaktlos. Also nicht alle, ich weiß auch nicht alle natürlich, aber es kann doch kein Kriterium sein zu sagen, leider aber gerade das am Ärztetag auch ein Thema, wir müssen immer noch an die denken, die es nicht können. Natürlich müssen wir an die denken, aber wir vergessen die ja auch nicht. Wir sagen ja jetzt nicht, es gibt demnächst nur noch Telemedizin und alle müssen es von zu Hause machen. Nee, nicht alle. Die noch kommen wollen, sollen halt in die Praxis kommen. Die müssen aber einkalkulieren, dass es da länger dauert, sie warten müssen und dass sie in der Praxis dann so ein Gerät in die Hand kriegen, wo sie es ausfüllen müssen. Die anderen werden schon so klug sein, werden sich hier so ein Gerät besorgen oder auch leihen von den Enkelkindern und werden es damit machen. Wie viele ältere Menschen nicht bei mir in der Videosprechstunde haben, wo die Enkel das mit Oma und Opa machen. Warum machen das Enkel mit Oma und Opa? Weil Oma es halt schwer hat oder beschwerlich für Oma ist, in meine Praxis zu kommen. Ja? Und weil es auch für einen Enkel beschwerlich ist, die Oma ins Auto zu packen und den zu mir in die Praxis zu karren, hätte ich jetzt fast gesagt. Also überlegt man sich, was ist der einfache Weg? Und das ist, glaube ich, der Punkt. Was macht es einfacher an Versorgung zu kommen. Genauso beißt man sich da hinten in Anführungsstrichen in den Schwanz. Wenn man jetzt sagt, wir machen es einfacher, dann kommen wir wieder zur angebotsinduzierten Nachfrage. Ist ein Thema. Aber wie gesagt, wir sollten einfach mal an die denken, die es nutzen würden. Das sind mindestens 50% der Patientinnen und Patienten, eher 80%. Die Minderheit kann ja weiterkommen, um Gottes Willen.
Ja, also danke nochmal für dein sehr klares Statement, obgleich ich gespannt bin, wie tatsächlich die technischen Anforderungen dann sind, weil es eben nicht nur die App ist und die Karte, sondern auch noch wie bei der EPA mindestens 3 verschiedene Authentifizierungsverfahren notwendig sind, wo ich zugeben muss, also als sehr technikaffiner Mensch, hätte ich meine EPA fast nicht eingerichtet bekommen.
Geht mir ähnlich bei meiner Krankenkasse. Katastrophe. Ja, ich bin auch gesetzlich krankenversichert, habe 4 Kinder und das ist so. Ich habe jetzt den neuen Personalausweis, damit geht es total easy, den hältst du dran und fertig ist. Den hatte ich vorher aber auch nicht. Das ist so. Aber es bringt auch nichts zu sagen, oh, ist alles schwierig. Es bringt eigentlich nur etwas, mehr Traffic Richtung dieser Gesundheits-App zu bringen, damit da auch ein höherer Nutzen entsteht für alle Beteiligten. Ja, was hast du jetzt aktuell von der Gesundheits-App deiner Krankenkasse mit Verlaub? Du kannst Abrechnungsdaten deines Arztes einsehen und kannst auf die EPA gucken. Wen interessiert das? Die Patienten haben ja früher auch nicht ihre ganzen Befunde immer bei sich gehabt, so blöd das klingt. Ich glaube, wenn der Mehrwert kommt, so sinngemäß, ich weiß, wenn ich zur Impfung muss, ich weiß, wenn die nächste Vorsorgeuntersuchung ist, ich weiß das und das und das, ich kann meinen Termin über diese App buchen. Ich sage was ganz Böses, hoffentlich schimpft jetzt keiner. Diese App braucht Mehrwert. Sind wir wieder bei Amazon. Amazon oder Amazon, ja, bietet so viel Mehrwert in dieser einen blöden App, dass wir den deshalb nutzen. Und das ist der Punkt und das wird auch kommen. Und Frau Waken hat ja zumindest es annonciert, dass sie das nach vorne treiben will. Und dann wird es schöner für alle Beteiligten.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Stichwort auch wahrscheinlich für die nächste Folge, Stefan, weil dann sind wir sicherlich auch in den ganzen Gesetzgebungsverfahren wieder eine Runde weiter.
Ja.
Wir hören und sehen uns für alle, die Lust haben, in 2 Wochen hier auch wieder live. Vielen Dank an alle, die heute eingeschaltet haben. Und alle Folgen könnt ihr natürlich auch nochmal hier im Nachgang bei LinkedIn euch anschauen oder überall dort nachhören, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank.
Super, macht's gut, bis dann, ciao.